Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Schönen guten Morgen. Es ist eine besondere Freude für mich, immer wieder vor euch zu stehen und aus dem Wort Gottes zu predigen. Ich werde heute mit euch zusammen einen Text betrachten und ich bitte dich darum, wenn du deine Bibel mitgenommen hast, dass du dann mit mir zusammen Apostelgeschichte 2 öffnest. Schlage auf, Apostelgeschichte 2. Wir werden gemeinsam einen Text lesen, ab Vers 1 bis 41. Seid ihr bereit? Weil ich im Südbaden bin, lese ich aus Schlachter 2000. Es ist ganz wichtig zu vermerken, ja. Apostelgeschichte 2. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie, die Jünger Jesus, alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann jede in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Pyrgien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegend Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzen sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus eine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf meine Worte, denn diese sind nicht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Dies ist es, was dem Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgissen im Geist auf alle Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber geglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte wirkte, wie ihr euch auch selbst wisst, dessen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen an Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freue sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auch Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger der Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt, du wirst mich mit Freude erfüllen im Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben. Und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße. Und jede von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferner sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Ich bete kurz. Vater, ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass wir dein Wort haben. Du siehst mein Elend und mein Not, aber du hast gesagt, du bist den Schwachen mächtig. Und ich bitte dich darum, dass du mich mit deiner Kraft erfüllst. Ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen öffnest. Mache uns bereit, dein Wort anzunehmen. Und wenn wir darüber nachdenken und immer wieder in dein Wort reinschauen, dass du uns begegnest, dass du uns belehrst, dass du uns überführst und dass du uns änderst. Ich bitte dich darum. Amen. Aus einem Bericht des Evangelisten erfahren wir, dass die religiösen Führer des Volkes Israels die Auferstehung Jesu verdecken wollten. Sie haben der Grabwache Geld gegeben, damit sie über den Auferstandenen eine Lüge verbreiten. Sie sollen ein falsches Gerücht über den Jesus verbreiten. Der Gekreuzigte ist nicht auferstanden, sondern seine Jünger haben ihn gestohlen, um die andere zu verführen. Mit dieser Aussage dachten die Organisatoren seiner Hinrichtung, die Geschichte Jesu ganz einfach zu beenden. Wenn man Leichnam Jesu finden würde, dann hätte das Christentum keinen Sinn mehr. Wir wissen aber, es ist unmöglich. Der Auferstandene lebt. Vor seiner Himmelfahrt hat er seinen Angehörigen eine besondere Gabe Gottes versprochen, den Heiligen Geist. Der soll die Botschaft über das vollbrachte Werk Christi durch Jünger Jesu bis ans Ende der Welt bezeugen und verkündigen. Darüber lesen wir in dem Buch der Bibel, der Apostelgeschichte. In diesem Schreiben hat uns Lukas über eine besondere Art des Lebens berichtet. Was ist das für ein Leben? Über dieses Thema will ich heute in meiner Predigt sprechen. Das geisterfüllte Leben. Wir werden heute drei Eigenschaften dieses Lebens kurz zusammen betrachten. Als erstens, es ist ein übernatürliches Ereignis. Zweitens, es ist die Erfüllung der Versprechen Gottes. Und drittens, es wirkt aus veränderten Herzen des Menschen. Wir lesen noch einmal die ersten 13 Verse meines Predigttextes. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dies Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann, jede in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, Judäe und Kappadokien, Pontus und Asia, Pyrgien, Pamphylien, Ägypten und von Gegend Libyens bei Kyrene. Und die hier wohnenden weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen eine zum anderen: Was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen: Sie sind voll süßen Weines. Aus diesem Text sehen wir deutlich, dass das geistliche Leben ein übernatürliches Ereignis ist. In der Mitte des alltäglichen Ablaufs des Lebens im damaligen Israel ging alles nach religiösen Kalender der Juden. Es war ein jährlicher, wiederholter Festtag im Zentrum der Anbetung aller Juden. Ein Feiertag, der 50. Tag genannt wurde, weil er 7 Wochen nach dem Passafest gefeiert wurde. Für einen Juden im 1. Jahrhundert war dieses ein Erntefest, der Tag, an dem die ersten Weizengarben der Ernte nach Jerusalem eingebracht und Gott geopfert wurden. Das Passafest und Pfingsten standen ganz nah zueinander und beide waren von besonderer Bedeutung. Diese Festtage riefen Echos der großen Geschichtsereignisse wach. Das Passafest war die Zeit, als die Lämmer geopfert und die Israeliten von Racheengel gesprochen haben, der die Erstgeborene der Ägypter erschlug. In einer besonders bezeichneten Nacht brachen die Israeliten aus Ägypten auf und marschierten durch das Rote Meer in die Wüste. Wie war es mit Pfingsten? Im 1. Jahrhundert wurde dem Pfingstfest noch eine andere Bedeutung beigelegt. Man feierte als Gedächtnisfest für die Gesetzgebung am Berg Sinai. 50 Tage nach dem Passa kamen aus der Sklaverei befreiten Israelis an den Berg Sinai, wo Mose die Steintafel mit den 10 Geboten erhielt. Als das war mit besonderer Begegnung Gottes sehr eng verbunden. Diese Ereignisse wurden zum Themen, die an diesem Tag in Jerusalem besprochen wurden. In der Zeit, als die einigen mit Garben und mit dem Tag der Gesetzgebung sich beschäftigen, waren die Christi-Angehörigen einmütig beisammen. Wer waren diese Leute? Diese Gruppe bestand etwa aus 120 Personen. Sie hielten sich zusammen in Jerusalem auf und versammelten sich in einem Haus. Sie sind die Menschen, die Jesus hautnah erlebt haben. Sie wurden von himmlischem Vater zu Jesus hingezogen. Es waren auch die leiblichen Brüder Jesu und seine Mutter Maria. 11 anwesenden Personen waren von Jesus auserwählt und wurden Apostel genannt, was übersetzt bedeutet, die bevollmächtigte Gesandte. Wir haben kurz vor Pfingsten einen anstelle Judas Ischariot hinzugetan, was offensichtlich eine nicht ganz korrekte Entscheidung war. Sie haben vor kurzem eine besondere Begegnung mit dem auferstandenen Christus erlebt. Sie durften ihn anfassen, mit ihm zusammen essen, seine göttliche Macht wiedererkennen. Dabei erinnerte er, Jesus, Auferstandene, erinnerte sie an seine Belehrung, erklärte ihnen die heiligen Schriften und gab neue, bedingte Versprechen, die demnächst in Erfüllung kommen sollen. Danach waren sie mit Jesus auf dem Ölberg. Er befahl ihnen, dass sie in Jerusalem bleiben sollen. Sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt, um einen besonderen Auftrag Christi zu erfüllen. Sie haben auch seinen Himmelfahrt gesehen. Und diese Apostel kehrten nach Jerusalem zurück, um den versprochenen Empfang des Heiligen Geistes zu bekommen. Und Tatsache ist, sie wurden zum Zentrum dieses Ereignisses, aber sie waren nicht der Auslöser. Im Vers 4 lesen wir, und sie wurden alle von Heiligem Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprache zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ich will es mit einem Ereignis vergleichen. Ein mir bekanntes Ehepaar hat vor kurzem 2 zusammenstehende Fotos auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Auf einem Bild war die schwangere Ehegattin, die die Form ihres Bauches mit den Händen umfasste. Unter dem Bild hat man eine Erklärung. 9 Monate drinnen. Zweites Bild, dieselbe Ehegattin mit einem kleinen Kind auf den Armen. Und unten stand geschrieben, 9 Monate draußen. In den letzten Monaten standen Jesu Jünger wie im Schatten. Sie haben viele Erfahrungen mit Jesus gesammelt. Sie waren zum Dienst dieser Welt und sogar bestätigt. Am Pfingsten bewirkt Gott selbst, dass sie aus dem Schatten heraustreten, um den anvertrauten Dienst für Christus zu beginnen. Und zwar nicht so, wie sie geplant oder sich selbst vorgestellt haben, sondern wie Gott es diesen gegeben hat. Nämlich mit dem Geist Gottes erfüllt zu bedeutet, völlig von ihm monopolisiert zu werden. Deine Gesinnung, das heißt die Richtung, in der deine Gedanken laufen, deine Wünsche, deine Worte, deine Werke, sogar deine Emotionen sind ihm überlassen. Die ganze Kontrolle über dich ist ihm überlassen. Es ist nicht unbedingt eine Entzückung. Der Mensch ist bewusst und willig, das zu tun, was der Geist Gottes durch ihn bewirkt. Es ist nicht immer mit besonderer Freude verbunden. Auf Simson ist der Heilige Geist gekommen und er nahm einen Knochen von der Leiche einer Eselin und hat 1000 Philister auf den Boden gestreckt. Kennen wir die Geschichte? Richter 15. Und am Ende der Rauferei hat er ein Gedicht gesprochen. Mit dem Eselskinnbacken färbt ich sie rat. Mit dem Eselskinnbacken schlug ich 1000 Mann tot. Voll vom Heiligen Geist. Jeremia vom Heiligen Geist bewegt hat das Klagelied geschrieben. Hast du schon dieses Buch gelesen? Gott verwendete die persönlichen Eigenschaften dieser Menschen und macht sie fähig, in seinem Werk teilzunehmen. Er bewirkt durch die Kraft seines Geistes das, was ihm in dem Zeitpunkt seiner Geschichte wohl gefährlich ist. Gott braucht den Menschen nicht, um das zu erreichen. Aber er will durch einen Menschen wirken und er nimmt ihn in sein Werk auf. Der Mensch verfügt nicht über den Heiligen Geist, sondern Geist Gottes verfügt über ihn. Was wir noch in diesem Abschnitt des Textes ganz klar definieren können, ist Folgendes. Der Autor des Buches hat 4 außergewöhnliche Merkmale dieses Ereignisses detailliert aufgelistet. Und zwar, Menschen haben etwas gehört, Menschen haben etwas gesehen, Menschen haben etwas gespürt. Und als Viertes, die Menschen sind aktiv geworden. Und wir lesen, Menschen haben etwas gehört, Vers 2. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daher fahrenden gewaltigen Wind. Menschen haben etwas gesehen. Es erschienen ihnen Zungen wie vom Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Menschen haben etwas gespürt. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Und als Letztes, die Menschen sind aktiv geworden. Davor saßen sie zusammen und auf einmal stehen sie auf, treten nach vorne und die haben angefangen zu reden. Und zwar über die großen Werke Gottes. Vers 4, zweiter Teil. Und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Der Heilige Geist war damals aus der Geschichte des Alten Testaments wohl bekannt. Die Vorstellung über ein Geistwesen, das in einer Person wohnt, unter Umständen einen gewissen Einfluss über diesen hat, kommt häufig in der Schrift vor. Trotzdem ist es etwas Übernatürliches. Das, was der natürliche Mensch nicht aus sich selbst herausbringen kann. Die Jünger Jesu haben den Heiligen Geist hautnah erlebt. Denn Jesus wurde voll mit Heiligem Geist gesalbt. Und das Wort Gottes sagt, mehr als alle anderen Personen der Bibel. Schauen wir zusammen wenigstens drei Bibelstelle, die es bezeugen. Lukas 4, Vers 1. Lukas 4, Vers 1. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Jesus wurde voll mit Heiligem Geist und er wurde in die Wüste geführt. Lukas 10, Vers 21. Zu derselben Stunde frohlockte Jesus im Geist und sprach, ich preise dich, Vater. Er wurde durch Erfüllung des Geistes ins Gebet geführt. Apostelgeschichte 10, 38. Die Apostel reden und erzählen über Jesus. Apostelgeschichte 10, 38. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat. Und wie dieser umherzog und Gutes tat. Und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Daher, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu sein, bedeutet, Christus ähnlich zu sein. Was der Autor des Buches uns noch in dieser Passage beschrieben hat, durch das, was im Haus entstand, wurde die Außenstehenden total durcheinander gebracht. Ab Vers 5 bis 13 lesen wir, es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun diese Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seine eigene Sprache reden. Sie entsetzten sich. Aber alle verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer. Wieso hören wir sie denn jede in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder. Und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, Judäen und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegend Libyens bei Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen. Was soll das wohl sein? Im Gegensatz zu denen, die mit Heiligen Geist erfüllt waren, stand eine andere Menschengruppe draußen und verstand die Welt nicht mehr. Die schauen gläubig zu sein, froh und gottesfürchtig, aber sie haben einen deutlichen Unterschied zu den Apostel Christi. Lukas beschreibt sie als gottesfürchtige Männer aus allen Nationen. Nicht alle Juden waren korrumpiert, nicht alle waren Heuchler, nicht alle haben aus dem religiösen Leben den anderen ein Geschäft gemacht. Diese Menschen waren Einheimischen und auch Pilger bis zum großen und wichtigen religiösen und die zum großen und wichtigen religiösen und nationalen Fest der Juden nach Jerusalem gekommen waren. Sie wussten nicht, dass der Tempel aus dem Bethaus zur Räuberhöhle geworden ist, dass der Vorhang im Tempel entzweigerissen war. In dem Moment, als Jesus auf dem Kreuz starb, sie wussten nicht, dass die religiöse Anführer des Volkes versuchen, die Auferstehung Christi zu täuschen und die Verbreitung der Lüge darüber finanziell unterstützen. Sie wussten nicht, dass die Geschichte Gottes nach seiner Uhr in diesem Moment eine Wende hat. Ich will diese Gruppe mit denen vergleichen, jetzt ein bisschen meine Fantasie, die sich für eine Reise mit dem Zug vorbereiteten. Sie sind mit ihrem Koffer mit gültigem Ticket zum Bahnhof gekommen. Sie wissen, wie man mit dem Zug fährt. Sie wissen, wohin sie wollen. Sie sind rechtzeitig da. Sie stehen bereit an der Plattform des Bahnhofs und plötzlich taucht vor ihnen ein U-Boot aus der Erde auf. Sie sind schockiert. Sie sind fassungslos. Sie verstehen die Welt nicht mehr. Jedes Jahr, die sind in diesem Tempel in Jerusalem und die sehen Garben, die hören Gespräche und die wissen über Rachen, Engel und alles Mögliche, aber das sehen sie zum ersten Mal. Nur weil der Heilige Geist einmal ein Haus mit Lärm erfüllte, etwas wie Feuerflamme über die Köpfe der sprechenden Menschen aufgesetzt hat, die neuen Sprachkenntnisse gegeben und sie bewegt hat, die großen Taten Gottes zu verkünden, heißt das nicht, dass diese Form des Wirken Gottes immer wieder wiederholt werden muss. Es war ein besonderes Ereignis, welches einen neuen Abschnitt der Geschichte Gottes abzeichnete. Aber es ist auch wichtig, anders dabei zu verstehen. Jeder Mensch, der im Werk Christi ein Gesetz ist, benötigt dringend das geisterfüllte Leben. Wenn der Geist Gottes nicht in uns wirkt, sind wir wie ein Auto mit einer schön geformten Karosserie, einem gut montierten Fahrgestell, einem starken Motor und allem anderen, was gut fahren lässt, außer dem Fahrer. Dieses Fahrzeug kommt nie ans Ziel. Geisterfülltes Leben ist nicht ein Ziel, sondern das Mittel, um das Bestimmte zu erreichen. Über Apostel Paulus hat jemand Folgendes gesagt. Dieser Mann war besessen mit dem Heiligen Geist. Was wurde zum feststehenden Ziel seines Lebens? Mir scheint es deutlich aus dem Buch der Apostelgeschichte, dass er uns sagt, egal wohin, egal wie, Hauptsache mit Christus, Hauptsache in seinem Werk. Und das ist möglich, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Darf ich dir eine Frage stellen? Wer ist deine treibende Kraft, der dich bewegt? Es ist eine entscheidende Frage. Wer du bist und was ist dein Ziel? Das Zweite, was wir in diesem Kapitel durch das geisterfüllte Leben erfahren, es ist die Erfüllung der Versprechen Gottes. Dieses Teil scheint dem Autor des Buches ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Ereignis. Wir lesen noch einmal Verse 14 bis 40. Da trat Petrus zusammen mit dem Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, da sollt ihr wissen, dass nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann kommt ein Zitat. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte. Und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie werden weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm: Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger dir Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben. Unser Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden, dem Fleisch nach, den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, noch ein drittes Zitat aus Alten Testament: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße und jede von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferner sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Petrus kommt mit der Predigt, die aus vier Punkten besteht. Jeden Punkt seiner Predigt beginnt er mit einem fast ähnlichen Aufruf. Erster Teil, Vers 14. Ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt. Zweiter Teil, Vers 22. Ihr Männer von Israel. Dritter Teil, Vers 29. Ihr Männer und Brüder. Vierter Teil, hat er wahrscheinlich nicht geplant, aber ist doch gekommen. Wiederhalter ruft ihr Zuhörer: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Und Petrus setzt fort und leitet die Menschen zu Buße, zu Taufe und zu Christi Bedeutsamkeit in ihrem Leben. Super Evangelist. Nicht er, sondern der Heilige Geist durch ihn, nicht wahr? Man kann Petrus' Predigt ein bisschen ausführlich anschauen. Und wenn wir zum Beispiel Vers von 14 bis 21 noch einmal nehmen, da sehen wir da Erklärung. Er erklärt, was ist gerade geschah. Und er sagt: Das, was jetzt geschehen ist, ist die Erfüllung der Prophezeiung über die letzten Tage, die in dem Plan Gottes kurz vor dem kommenden Gericht Gottes stehen. Zweiten Teil, die Anzeige. Er beschuldigt sie. Er sagt: Ihr habt den Gesandten Gottes ermordet. Gott hat aber ihn auferweckt. Seine Auferstehung entspricht dem, was David, weil er Prophet Gottes war, ihm vorausgesagt hat. Drittes Teil, Verse 29 bis 36. Das Zeugnis. David Prophezeiung hat eine Erfüllung im Sterben, Auferstehung und Verherrlichung Christi stattgefunden. Dies hat zur Ausgießung des Geistes Gottes geführt. Und Vers 37 bis 40, Teil 4, die Anwendung, praktische Anwendung. Kehrt euch zu Gott, sagte er. Dann bekommt ihr die Vergebung eurer Sünden und den versprochenen Heiligen Geist, der deutlich einen Unterschied macht zwischen Gericht Verfallenen und von Gericht Gottes Geretteten. Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Was steht im Mittelpunkt dieser Predigt? Wir sind besser als Sie, weil wir komplizierte Texte aus der Schrift passend zu den Ereignissen erkennen können. Nein. Wir sind besser als Sie, weil wir feurige Zunge über uns leuchten lassen. Nein. Weil wir in mehrere Fremdsprachen gleichzeitig sprechen können, die wir nicht früher gelernt haben. Auch nicht. Was ist der Mittelpunkt dieser Predigt? Gott hat einen Plan und er erfüllt ihn. Jesus ist Mittelpunkt in diesem Plan. In diesem Plan gibt es gute Versprechungen und ernste Konsequenzen. Sie haben diesen Plan verworfen. Kehrt um und beeilt euch, das Gute in Anspruch zu nehmen. Wir lesen in diesem Text noch etwas, was im Ganzen eine besondere Bedeutung hat. Der auferstandene Jesus ist der Christus, den ihr ermordet habt, ist der Auslöser des geisterfüllten Lebens. Ihr habt aber ihn verworfen. Das ist ja wiederholtes, was in seiner Predigt vorkommt. Ihr Männer von Israel, lesen wir ab Vers 22, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt, wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen an Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Das war Vers 32 und Vers 33. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhört worden ist, und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Im Jahr 2020 im Frühling wurde es in Südbaden sehr warm. Ich war mit meinem jüngsten Sohn unterwegs und er sagt zu mir, Papa, komm ins Freibad. Heute ist so warm. Ich sage, ja, in Ordnung. Wir sind nach Hause gegangen, haben unsere Badetücher, Badehose, Schwimmbrillen in einer Tasche gepackt. Rückzug sind wir zum Freibad gekommen. Wir haben alles dabei, außer unsere Mundschutzmasken. Wer wisst warum, ja? Habe ich nichts erwähnt. Wir stehen in der Schlange und nähern uns dem Eingang. Jeder, der rein will, musste vor dem Eingang die Maske anhaben. Okay? Das ist ganz wichtig. Ich habe kapiert, dass ich ohne Maske nicht reinkommen darf. Mein T-Shirt über die Nase gezogen, damals war es möglich. Ne? Und dann komme ich ganz nah, die Frau in die Kasse fragt mich, haben Sie eine Mundmaske dabei? Nein, aber ich kann mal mit dem T-Shirt meinen Mund zudecken. Sie sagt, nein, das geht leider nicht. Wenn Sie rein wollen, sollen Sie eine Maske haben. Aber Entschuldigung, wir werden sowieso nicht mit Masken schwimmen, oder? Ja, selbstverständlich, sagt sie, aber Sie sollen eine Maske dabei haben, um reinzukommen. Tut mir leid, ohne Maske dürfen Sie nicht rein. Genauso wie ich damals ohne Maske nicht ins Freibad gelassen werden könnte. Konnte, können wir nicht Christus verwerfen und dabei mit Gott wohlgefälliges Leben führen. Es funktioniert nicht. Ohne seinen Geist in uns wohnen, können wir nicht Gottes Leben in uns haben. Gott wird in den letzten Tagen Menschen aufgrund ihrer Sündhaftigkeit in seinem Zorn vernichten. Darüber berichtet die Schrift. Vor Gott werden nur die bestehen, die an der Bedeutsamkeit Christi festhalten, die um Vergebung ihrer Sünde gebetet haben und den Heiligen Geist als Unterpfand des zukünftigen Segen Gottes von Christus erhalten. Der verherrlichte Christus hat den Heiligen Geist vom Vater empfangen und gibt ihn denen, die er vor dem Zorn Gottes retten will. Es ist eine ganz wichtige Frage an dich. Eine dringende, brisant dringende Frage. Hast du den Heiligen Geist vom verherrlichten Christus empfangen? Ist dein Leben ein geisterfülltes Leben oder nicht? Was hindert dich heute, dieses Geschenk vom gekreuzigten, auferstandenen und verherrlichten Christus zu bekommen? Im nächsten Punkt meiner Predigt möchte ich euch darauf aufmerksam machen, wie das geistliche, geisterfüllte Leben beginnt. Wir haben in unserem Thema schon zwei wichtige Aspekte des geisterfüllten Lebens angeschaut. Erstens, das geisterfüllte Leben ist ein übernatürliches Leben. Es kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Zweitens, es ist die Erfüllung der Versprechen Gottes. Christus ist der Auslöser dieser Gabe. Und als nächstes, was wir aus dem Text der Predigt zusammen anschauen, es wirkt aus verändertem Herzen des Menschen. Verse 37 und 7 bis 47. Als sie draußen stehende, aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Und jede von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und alle, die ferner sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sie sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert, das im Schwertkampf in dem gegnerischen Körper eindringt und das Herz spaltet. So beginnt das geisterfülltes Leben am Pfingsten in Jerusalem, bei denen die Petrus-Verkündigung hörten. Dies geschieht durch das Wirken des Geistes in ihrem Inneren. Ich bin wegen meiner Feindseligkeit Gott gegenüber schuldig erklärt. Ich bin wegen Mord an dem gesalbten Gottes, der an meiner Stelle ermordet wurde, schuldig erklärt. Gottes Zorn bricht demnächst aus und ich kann ihn nicht vermeiden, weil ich in Gottes Augen schuldig erklärt bin. Ich befinde mich haargenau in dieser Gefahr. Es pulsierte in den gespalteten Herzen dieser Männer, als Petrus mit seiner Predigt fast fertig war. Und in voller Harmonie zu den Gesprochenen bildeten sie mit ihrer Frage den letzten Punkt von Petrus Pfingstpredigt. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Wenn du dich schuldig vor Gott fühlst und von seiner Gerichtsverurteilung freigesprochen werden willst, brauchst du Jesus. Jetzt und heute. Die gute Nachricht, das Evangelium besteht aus zwei Teilen. Schlechte Nachricht. Du hast keine Entschuldigung für dein gottloses Leben. Das Gericht Gottes wird dich überfallen und vernichten. Und eine gute Nachricht. In dem gekreuzigten, auferstandenen und dem verherrlichten Christus haben wir die Vergebung der Sünden und die Gemeinschaft durch Ausgießen des Geistes Gottes. Wenn diese Botschaft in deinem Kopf wirkt und dich beunruhigt, sollst du wissen, dass Gott dich anspricht. Er weckt dein Gewissen und zeigt deine Sünden. Es ist ein Aufruf Gottes, kehre dich zu mir. Und das sollst du wissen. Gott rettet uns von sich selbst, für sich selbst, wegen sich selbst. Und diesen Gott brauchst du jetzt und heute. Stell dir vor, du rutschst mit deinem Ski einen steilen am Hang herunter. Und plötzlich realisierst du, dass du auf einen Abgrund zusteuerst. Du scheinst immer schneller zu werden und der Abhang ist zu steil, um die Geschwindigkeit noch zu drosseln, geschweige denn zu stoppen. Was wirst du tun? Die Antwort könnte lauten, es gibt nichts, das du tun kannst. Du musst gerettet werden. Dann brauchst du jemanden, der im Weg steht. Jemand, der einen festen Halt auf den Abhang bekommen hat und der dich auffangen, stoppen und in Sicherheit bringen kann. Und wenn du das Glück hättest, jemanden zu sehen, der dies anbietet, musst du auf ihn zu steuern und sich auf einen gewaltigen Ruck gefasst machen, der dich zum Stehen bringt. Es ist viel besser, als über eine Klippe zu stützen. Und das ist ein Einziger, der am Kreuz aufgehängt war, der auferstandene und verherrlichte Christus. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Hilferuf mit Fragezeichen. Was ist der Ausweg aus dieser Situation? Wie kann man mein Schicksal ändern? Steuere dein Leben auf Jesus. Petrus setzt seine Predigt fort, indem er sie auffordert, Buße zu tun. Tut Buße, Vers 38. Das bezeichnet eine Änderung des Sinnes, mit der sich ein Mensch von der Sünde weg und zu Gott hinwendet. Zu einer solchen Veränderung gehört mehr als nur die Furcht vor den Konsequenzen des Gerichts Gottes zu haben. Wer echte Buße tut, sieht ein, dass er sich von dem Bösen, der Sünde trennen und der Person und das Werk Jesu Christi und ihn allein völlig annehmen will. Vers 38 noch einmal. Und jede von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Dieses Wort Taufe bedeutet im Wasser untertauchen. Es entspricht dem Befehl Christi aus Matthäus 28, Vers 19. Und Petrus ruft diejenigen, die Buße tun und sich zur Errettung zum Herrn Jesus Christus wenden wollten, sich durch die Wasser taufen mit seinem Tod, seinem Begräbnis und seiner Auferstehung zu identifizieren, zur Vergebung der Sünden. Nicht ganz richtig übersetzt. Richtig übersetzen heißt es, wegen der Vergebung der Sünden. Die Taufe bewirkt keine Vergebung und Reinigung von Sünden. Die Vergebung der Sünden muss vor der Taufe stattfinden. Die Taufe ist ein Akt des Gehorsams, der persönliche Errettung symbolisiert. Die Reaktion auf 1. Petrus' Verkündigung war die bereitwillige Annahme des Wortes und ein großes Taufefest. Mein lieber Zuhörer, Jesus möchte nicht, dass du heute mit deinem aufgewühlten Gewissen unsere Versammlung verlässt. Er ist bereit, dir deine Sünde zu vergeben. Er ist bereit, dir ein geisterfülltes Leben zu geben. Rufe zu ihm. Bitte ihn darum, dass er dein Leben verändert und deine Sünde vergibt. So haben wir heute miteinander ein wichtiges Ereignis aus dem Buch der Apostelgeschichte betrachtet, indem wir ein Thema, das geisterfüllte Leben, kurz angeschaut haben. Ganz kurz, wirklich. Wir haben festgestellt, dass das geisterfüllte Leben ein übernatürliches Ereignis ist. Es ist die Erfüllung der Versprechen Gottes. Es wirkt aus veränderten Herzen des Menschen. Ich wünsche uns allen, dass der Heilige Geist unser Leben füllt, damit wir mit Jesus leben und für Jesus wirken. Amen. Vater, ich danke dir ganz herzlich. Du bist gnädiger Gott. Du willst, dass der Sünder nicht wegen eigener Sündhaftigkeit für immer und ewig verloren geht. Du hast viel Gnade mir erwiesen und du kennst jeden, der heute gekommen ist und nach deiner Gnade sucht. Ich bitte, bewege diese Personen, damit sie zu dir kommen, damit sie ihre Sünde bekennen und damit sie deine Vergebung und Erfüllung des Heiligen Geistes heute erleben. Ich bitte dich darum. Sei für alles du allein gepriesen, weil du allein wert bist, unser Gott, Vater, Sohn und der Heilige Geist. Amen.